Das sind Faszinationen, die ich manchmal auch nicht wirklich erklären kann, die aber seit eh und je da ist, die Faszination. Die ist ja schon in den 17., 18., 19. Jahrhundert immer da gewesen. Und früher war es halt so, dass natürlich die mechanische Uhr einen extrem wichtigen Wert hatte, weil sie einfach die Zeit brachte, die Genauigkeit brachte. Und das hat sich letztendlich alles wieder normalisiert. Und wir haben jetzt, finde ich, ein gesundes Niveau, immer noch ein hohes Niveau. Also wenn ich jetzt da zurückblicke, 5 Jahre, 6, 7, 8 Jahre, haben wir immer noch ein sehr hohes Niveau. Und bei vielen Neuuhren ist es immer noch Wartezeit und das hat sich ja nicht geändert. Also das ist, aber jetzt ist es halt so, dass das sich wieder ein bisschen, also das fühlt sich wieder echter an. Jetzt kommt der Kunde, weil der gibt ein bisschen mehr Geld aus, als der Listenpreis ist für eine neuere Uhr, weil er die haben möchte, will die gut. Und der ist auch bereit dazu. Aber der ist nicht bereit dazu, den doppelten, dreifachen Preis dafür zu bezahlen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen & Talk an unserem Bartresen begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Ralf Merz. Mit World of Time führt der gelernte Uhrmacher seit 2003 im Herzen Münchens wohl eine der weltweit besten Anlaufstellen für seltene und hochwertige Uhren aller Art. Es gibt kaum eine Rarität, die hier nicht schon einmal über den Tisch gegangen ist. Seit einigen Jahren kann man das gesamte Sortiment auch online bestaunen und bestellen. Ich wollte von ihm wissen, woher die Faszination Uhr eigentlich kommt, wie sich die Begeisterung für mechanische Uhren auch in Zeiten von Smartwatches weiterhält und worauf es beim Kauf und Wert tatsächlich ankommt. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Ralf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier unten an der Bar treffen können, um ein wenig über eines meiner privaten Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich über das Thema Uhren. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Erste Frage, weil irgendwie auch die Leute, die uns vielleicht nur zuhören, neugierig sind. Welche Uhr trägst du heute?
Ich trage eine Daytona Handaufzug 6263, ich glaube, irgendwas 1974.
Nicht schlecht. Ich habe tatsächlich eine an, die ich bei dir gekauft habe.
Schon gesehen.
Vor gar nicht langer Zeit, ein paar Wochen her. Wie ist denn bei dir eigentlich diese Faszination für Uhren entstanden? Was war, gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist ein Thema, was mich irgendwie interessiert?
Ja, einen Schlüsselmoment gab es eigentlich nicht. Es war damals die Entscheidung, ob ich weiter zur Schule gehe mit 16 oder ob ich eine Lehre mache. Und irgendwie hat mir die Schule nicht mehr getaugt und da hat man dann nach, oder meine Eltern zusammen gesucht, was könnte ich machen halt. Und zu der Zeit habe ich halt einen Bekannten gehabt, der Uhrmacher ist, war, mittlerweile verstorben. Und da war ich ab und zu mal und habe ihn dann über die Schulter geschaut und habe wohl wahnsinnig begeistert davon erzählt. Und und dann hat meine Eltern gesagt, willst du nicht eine Uhrmacherlehre machen? Und und dann haben wir da eine Lehrstelle gesucht und war es natürlich nicht so einfach. Das war natürlich 80er Jahre, da war letztendlich schon die Ausbildung zum Uhrmacher jetzt nicht mehr so, wie es früher war. Also sprich, es gab gar nicht so viele Leute, die ausgebildet haben, wie heute auch. Und es war einfach eine Ausbildung, die null populär war. Und auch in meinem ganzen Freundesbekanntenkreis haben mir Augen hochgezogen, Uhrmacher, wieso, weshalb, jetzt Quarzuhr. Auf jeden Fall haben wir dann da eine Lehrstelle auch vor Ort gefunden. Und da habe ich dann die Lehre gemacht. Das war aber letztendlich, war das ein Betrieb, der so ein, wie man es früher kannte, der war Goldschmied, da war Uhrmacherei, Optik dabei, alles im kleinen Ort, die haben alles bedient. Und dementsprechend habe ich da auch eine Ausbildung genossen, die so allround war. Wenn man ehrlich ist, jetzt nicht die beste uhrmacherische Ausbildung, weil das ging gar nicht, halt, weil das noch nicht viel zu breit war. ohne jetzt da meinen verstorbenen Ausbilder national zu treten, aber das war einfach den, hat dann schon da die Uhrmacherei klar und auch in der Lehre, in der Ausbildung, so das duale System, wie eben heute immer noch. In der Schule, das ist natürlich alles gelernt, aber es hat mich da immer was gehalten, aber zu der Zeit war es sicherlich nicht das, was es heute ist halt, ja. Und dann habe ich halt dann mein, immer überlegt, weil das war jetzt, die Arbeit selber in der Lehre war gut, okay, aber jetzt nicht, das hat mich dann nicht erfüllt. Und habe aber dann, um das Buch fertig zu machen, habe ich dann meinen Meister gemacht und komme ja vom Niederrhein und habe dann eine Stelle gesucht, um einfach raus, einfach mal, ich wollte irgendwo anders hin und habe dann eine Anzeige aufgegeben und das ist, wurde ich eigentlich nicht überschüttet, aber ich konnte mir eigentlich in ganz Deutschland aussuchen, wohin ich gehen konnte. Und auch bei Herstellerfirmen oder auch, ich hätte auch im CERN anfangen können und war irgendwie alles offen und hat mich aber irgendwie alles nicht gegriffen. Das Einzige, was mich gegriffen hat, war letztendlich ein kleiner Laden in der Münchner Innenstadt, Antigo und Schley. Und die haben damals nur Antikuhren, Taschenuhren, Armbanduhren, nur das Speziellste und Ausgesuchteste gehabt, was ich nie gesehen habe und mir gar nicht vorstellen konnte. Und da lagen, also ich bin da irgendwann mal am Sonntag hingefahren, um mich vorzustellen. Und dann haben wir uns besprochen und ich war dann im kleinen Laden und die haben mir zwei Tabletts auf die Theke gelegt und voll mit Uhren, die sie in der Auslage hatten. Und ich konnte es ehrlich gesagt nicht einordnen, aber ich wusste, das ist richtig hier. Also das ist die, da waren Chronographen, Patek, Stahl, Gold, Tourbillon, alles drauf. Also alles, was man heute ganz ausgesucht nur findet und nicht verschwunden ist, aber natürlich in vielen Sammlungen ist, das lag da auf Tabletts. Und wie gesagt, ich habe drauf geschaut und ich nach heute, ich konnte das gar nicht wirklich greifen, aber ich wusste, das ist das, wo ich hin muss halt. Und da hatte ich dann mich erst schwer getan, in München als in der Stadt zu sein. So, ich kannte null, niemanden und habe dann angefangen, da in der Werkstatt, hat zu zweit in der Mini-Werkstatt, also aus heutiger Sicht undenkbar. Da war auf ein paar Quadratmetern, da waren zwei Werktische und um diese zwei Werktische dupliziert war ungefähr die Größe von der Werkstatt. Und in dieser Werkstatt habe ich mit einem damals einem Tschechen zusammengearbeitet, der eigentlich gelernter Goldschmied war. Und der hat sich diese Uhrmacherei autodidaktisch hatte sich das angelernt. Und der war wirklich perfekt. Also der hat wirklich einen Sinn für die Mechanik gehabt und alles. Und letztendlich bin ich da einfach reingefallen in diese Uhrmacherei. In die Uhrmacherei und in die Welt der Uhren. Und das hat mich bis heute gehalten. Und da haben wir halt alles gemacht. Und da habe ich 8 Jahre lang in der kleinen Werkstatt gearbeitet, haben wirklich die krassesten Sachen repariert, Komplikationen, alles Mögliche. Und wir waren halt immer auch so ein bisschen das Backup für den Verkauf vorne, mussten uns die Uhren anschauen. Jede Uhr mussten wir uns anschauen, ob alles richtig ist, original ist. Und mussten das beurteilen halt. Natürlich auch reparieren. Und und da habe ich dann letztendlich auch, da habe ich erst das gelernt, was man erfahren, was man in der Ausbildung angerissen hat und die ganzen Qualitäten, Unterschiede und da habe ich dann einfach dann auch mich dann spezialisiert auf letztendlich auf die, zu der Zeit auf die Restauration, auf die Reparatur der Armbanduhren, komplizierten Uhren.
Ich weiß noch, bei mir war die Faszination mit den Uhren. Das ging irgendwie ganz früh los in der Grundschule, weil mir mein Opa damals irgendwelche Casio-Digitaluhren geschenkt hat, die dann immer wieder neue Funktionen hatten, vom Höhenmesser über Temperatur und Weltzeit und ich weiß gar nicht was alles. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich irgendwie so eine Faszination für mechanische Uhren dann entwickelt habe und unbedingt eine haben wollte. Und ich glaube, die erste, die ich mir dann gekauft habe für ein bisschen mehr Geld, als ich mir das dann leisten konnte, war tatsächlich irgendeine Tissot. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine das war. Ein Chronograph, nichts Besonderes, hat, glaube ich, irgendwas um die unter 1.000 Euro noch gekostet. Und dann der nächste Step war dann irgendwann eine Nomos tatsächlich. Und mich hat immer diese Mechanik einfach fasziniert, diese Idee, dass dieses Werk mich überleben kann und dann immer noch irgendwie tickt. Ich habe bei dir ja mal eine Rolex Bubble Bag aus 1945 gekauft und bin immer noch fasziniert, dass dieses Ding einfach läuft und auch die Zeit hält und einfach wunderbar funktioniert. Was glaubst du denn, wenn du erklären müsstest, woher diese Faszination für mechanische Uhren nach wie vor kommt? Weil wir hätten ja, wir hätten Quarzuhren, die gehen genauer. Wir hätten heute Smartwatches wie die Apple Watch oder ähnliches, haben 5000 mal mehr Funktionen und sind komplexer und wie auch immer, also nicht komplexer, da können wir jetzt drüber streiten, aber können mehr und sind vielleicht praktischer, wie auch immer. Was glaubst du denn, warum Menschen immer noch so fasziniert sind von tatsächlich mechanischen Uhren?
Das sind Faszinationen, die ich manchmal auch nicht wirklich erklären kann, die aber seit eh und je da ist, die Faszination. Die ist ja schon in den 17., 18., 19. Jahrhundert immer da gewesen. Und früher war es halt so, dass natürlich die mechanische Uhr einen extrem wichtigen Wert hatte, weil sie einfach die Zeit brachte, die Genauigkeit brachte. Und ob das jetzt Harrison Chronometer war, der auf einmal der Seeschifffahrt ermöglichte, den genau zu navigieren. Und auf einmal war halt durch ein mechanisches Instrument geschaffen von einem Uhrmacher, war ein Problem gelöst. Was mit Physikern und Wissenschaftlern nicht möglich war, hat halt dann eine einfache Uhr hat genau genug, klar, geschafft. Und es war dann darüber hinaus kommt natürlich auch immer die Faszination Uhr, dass in so einer kleinen mechanischen Gegenstand, dass da alles mit möglich ist. Also wir haben jetzt gerade haben wir so eine Taschenuhr von Breguet bekommen und dann wühlt man ja so natürlich so ein bisschen, das ist aber jetzt keine so alte Taschenuhr von Breguet, die ist 1950 und dann wühlt man so ein bisschen so die haben wir versucht, so ein bisschen die Geschichte beziehungsweise ein paar Bilder zu finden. Halt, ich habe mal so eine Zeichnung gekauft, original von Breguet von 1810 und gibt es auch ein Buch von, natürlich Bücher über Breguet. Der hat es damals schon geschafft, im französischen Königshaus, ja, die Uhr natürlich perfekt zu machen, Ideen, Tourbillon, automatischer Aufzug, das hat er ja alles in Breguet-Spirale natürlich Entwicklungen gemacht, die wahnsinnig wichtig sind, die ja heute immer noch im Wortschatz der Macherei ist. Wenn man Breguet-Spirale sagt, dann ist es ja eine Erfindung von Arbanouille Breguet von 1790 oder weiß nicht, wann er das gemacht hat. Und er hat aber damals schon geschafft, letztendlich die Uhr quasi auch so begierlich zu machen, so dass also jeder aus sieben Fürsten Königshaus wollte so eine Uhr haben. Und das ist wie heute natürlich auch. Also das ist natürlich die Faszination der Uhr, das Ticken und dass man einfach einen Zeitbegleiter am Handgelenk hat, der einfach immer dabei ist, der mit einem Geschichte schreibt. Ja, und dann natürlich auch die Luxusuhr halt, die man natürlich dann auch zeigt und sagt, hier, ich habe die. Und es ist natürlich auch ein Statussymbol geworden. Und das ist natürlich mittlerweile sicherlich noch mal mehr im Vordergrund als die, sag mal, die weichen, charmanteren Argumente für die mechanische Uhr.
Du hast seit 2003 deinen Laden World of Time in der Prannerstraße hier in München. Ich könnte mir vorstellen, die Leute, die zu dir kommen, sind querbeet durch die Gesellschaft. Da sind wahrscheinlich die Sammler dabei, genauso wie die Leute, die einfach sich eine schöne Uhr leisten wollen, die irgendwie sagen, ich habe darauf jetzt gespart und möchte diese eine Uhr für den Rest meines Lebens so ungefähr haben. Die Bandbreite ist wahrscheinlich relativ groß. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch die Leute, die sagen, ich will jetzt die kaufen, weil ich glaube, dass die in 10 Jahren mehr wert ist und dann anfangen, damit herumzuspekulieren. Wie würdest du deine Zielgruppe oder deine Kundschaft da so einsortieren?
Also das ist durch diese Faszination Uhr und dieser Wunsch für die eine oder andere Uhr ist das einfach nicht, kann man das nicht pauschal so sagen. Also da kommt wirklich da der Kunde rein, der sich die Rolex, Stahlgold oder Datejust oder was auch immer zusammengespart hat über Jahre und jetzt kann er sie kaufen. Und das sind die glücklichsten Kunden, die wir haben, die dann rausgehen. Dann gibt es natürlich die dann sammeln, die dieses technische Interesse haben. Wir haben einen Kunden, der kennt das Werk ja genauer als ich. Ja, der kennt jede Schraube, die Unruhe und also das ist ein Freak halt, ja, der sich halt wirklich nur mit dem Werk beschäftigt. Und dann gibt es natürlich, was natürlich in den letzten Jahren noch mal mehr da ist, ist einfach das Invest. Und das ist einfach jetzt nicht mehr wegzudenken halt. Ja. Dass man natürlich bei jeder Uhr auch irgendwo einen Invest-Gedanken hat. Und es war eine Zeit lang, wo wir wirklich dann auch da saßen natürlich ist das gut für uns, aber dann fühlte man sich eher wie so ein Investmentberater, nicht zur Bank gehe und beraten lasse, welche Fonds ich investieren soll. Und so hat man das dann von uns erwartet halt, ja. Und wir haben gesagt, das ist die Uhr, sie muss einen natürlich dann begeistern und das ist das Wichtigste halt, ja. Und welche Uhr würden Sie nehmen, sagt der Kunde zu mir. Ich kann Ihnen das empfehlen, ich kann Ihnen das empfehlen halt. Dann haben Sie Uhren, die mögen Sie nicht, legen Sie weg, vielleicht habe ich auch recht und Sie haben wirklich einen Top-Gewinn gemacht nach 10 Jahren, super. Aber wo ist denn der Fun? Also wo ist der Spaß dabei? Und Sie haben dann Invest getätigt, da kann man aber auch Gold kaufen, da kann man Aktien kaufen, ein Grundstück, Immobilie. So darf man, finde ich, es ist wichtig, dass auch also wir versuchen natürlich auch immer, da die Uhren, die wir haben, dass das auch handelbare Uhren sind. Also jede Invest geht rauf und runter, wie bei den Uhren auch, das braucht man gar nicht da wegzureden. Aber wir versuchen natürlich auch da immer etwas zu haben, was jetzt nicht eine Luftblase ist. Hat dann einfach so, heute ist schön und morgen interessiert es keinen mehr halt.
Da gab es ja auch gerade die letzten Jahre viel Spekulation darum, die Rolex-Bubble ist geplatzt und so weiter und so fort. Wie siehst du das eigentlich gerade momentan?
Ja, es war natürlich ein Zusammenkommen von vielen Ereignissen, also einmal das an Corona, die Leute konnten sich nur noch von Rechner setzen und shoppen, man konnte nicht in Urlaub fahren, dann das Geld hat keine Zinsen gebracht und das hat natürlich unserem Markt sowas von beflügelt und auf einmal musste jeder irgendwie dann eine Uhr kaufen, weil die ja morgen mehr wert ist. Und das hat natürlich, das ist nicht gut für so einen Markt, weil das verfälscht das natürlich. Und dann sind die Preise natürlich nach oben geschossen für manche Sachen, wo wir dann auch Händler dachten, das ist okay, wir handeln damit, wir geben es aus, wir verkaufen es auch schnell wieder, aber das fühlt sich nicht richtig an. Ja? Das ist einfach zu viel für die Uhr. Und das hat sich letztendlich alles wieder normalisiert. Und wir haben jetzt, finde ich, ein gesundes Niveau, immer noch ein hohes Niveau. Also wenn ich jetzt da zurückblicke, 5 Jahre, 6, 7, 8 Jahre, haben wir immer noch ein sehr hohes Niveau und bei vielen Neuuhren ist es immer noch Wartezeit und das hat sich ja nicht geändert. Also das ist, aber jetzt ist es halt so, dass das sich wieder ein bisschen, also das fühlt sich wieder echter an. Jetzt kommt der Kunde, weil der gibt ein bisschen mehr Geld aus, als der Listenpreis ist für eine neuere Uhr, weil er die haben möchte, aber die gut. Und der ist auch bereit dazu. Aber der ist nicht bereit dazu, den doppelten, dreifachen Preis dafür zu bezahlen. Und das ist eigentlich so wieder back to the roots, zurück zu dem Normalen halt. Und das fühlt sich für uns besser an, damit können wir auch besser umgehen. Und die Sachen, die selten sind, die sind nach wie vor selten. Die bringen auch ihren Wert halt.
Wie siehst du denn da eigentlich so die Situation momentan? Wir haben ja irgendwie auch schon bei der einen oder anderen Marke so eine Art künstliche Verknappung und diese Wartelisten, wo man irgendwie gefühlt gar keine Chance mehr hat, wenn man jetzt nicht den jeweiligen Konzessionär schon seit Jahren kennt und der einem irgendwie wohlgesonnen ist. Ist das nicht auch so eine Situation, die früher oder später mal so nicht mehr gut funktioniert? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich, war schon immer so und ist auch kein Problem, wenn es so bleibt?
Nee, das war lange Zeit nicht so. Und ich weiß nicht, also Verknappung, wenn man jetzt in die Marken reingeht, wenn man jetzt so ein Patek nimmt oder Rolex nimmt, die verknappen ja nichts. Also Rolex versucht ja auch mehr zu produzieren, aber die Nachfrage ist natürlich einfach größer. Und dann sieht es so aus, als wenn da eine Verknappung ist. Aber meiner Meinung nach, also ich kenne die effektiven Zahlen, die gibt es ja nicht. Also die Rolex sagt ja nicht so und so viel Stück und mehr und weniger, die halten das ja alles unter Verschluss. Aber wenn man jetzt sieht, wie die sich entwickeln und weiterentwickeln und die wollen ja mehr produzieren Und Patrick Philipp zum Beispiel, die wollen natürlich die Qualität halten, die können dann nicht mehr. Auch wenn man das meint, aber dann machen halt nochmal 10 ewige Kalenderchronograph mehr oder 20 oder 100 und das geht so nicht. Also um jetzt diese Qualität zu halten, ist das Grenzen gesteckt hat. Das merkt man ja auch bei Firmen, die neu an den Markt gehen und neue Uhren produzieren und die tun sich alle schwer. Also eine Uhr zu bauen, ist natürlich heute vielleicht ein bisschen einfacher als früher, aber so einfach dann auch nicht.
Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut, man könnte jetzt sagen, wir nehmen, keine Ahnung, eine gute Rolex aus den 60ern und wir würden uns das Werk anschauen und wir würden wahrscheinlich sagen, gut, wenn die gut gepflegt ist und gut in Schuss ist, dann ist das ein wunderbares Werk und funktioniert und wird wahrscheinlich, wenn man es gut behandelt und regelmäßig auch zur Revision bringt, wahrscheinlich auch die nächsten 50 Jahre laufen. Trotzdem haben ja all diese Marken über die Jahre hinweg immer wieder Verbesserungen an den Werken vorgenommen. Gerade du als auch Uhrmacher, wie siehst du denn diese Entwicklung da? Also gibt es da wirklich noch so viele Dinge, die man irgendwie optimieren und verbessern kann? Wenn du dir mal die Werke die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 50 Jahre anschaust, sind da wirklich noch Dinge, die signifikant ein Werk besser machen?
Ja, also ich glaube, dass beim Träger kommt das natürlich so auch an, dass die Werke dann nicht besser, genauer gehen, aber natürlich jetzt nicht so wie in dem Umfang, wie der Aufwand da betrieben wird. Und das ist natürlich auch ein Battle zwischen den einzelnen Firmen halt. Weil wenn Omega noch genauer, noch länger Gangdauer macht, dann müssen die anderen halt nachziehen. Und aber es ist natürlich schon so, das ist wenn man jetzt eine Automatik nimmt, die eine Gangreserve von 1,5 Tagen hat und auf einmal hat man 3 Tage, das ist viel für eine Uhr. Also das ist die Kräfteverhältnisse in der Uhr, wenn man da die Gangdauer, die Gangreserve verdoppeln, verdreifachen möchte, da muss man viel machen. Und das Räderwerk selber, da hat man sehr viel Kraft und am Ende kommt am Gangregler Minimalkraft nur an. Und wenn man da nochmal quasi die dreifache Länge an Zeit draufsetzt, das ist schon eine Challenge halt. Und das hat man auch am Anfang gemerkt, wie die alle auf die längere Gangreserve gegangen sind. Auch bei Panerai zum Beispiel gab es die erste 8 Days Handaufzug. Und die ersten, hatten alle ihre Probleme halt, weil die dann irgendwann stehen geblieben sind halt. Das wurde natürlich ausgemerzt aber es ist schon eine Herausforderung. Aber es hat auch, denke ich mal, Grenzen. Und ich denke halt auch, dass es wirklich mittlerweile dann mehr die Challenge ist zwischen den Firmen aber der Träger, wenn die Automatik aus den 70er Jahren gut eingestellt ist, die nicht so viel Unterschied halten. Aber es sind schon perfekte Uhren und mittlerweile auch Omega, Patek und die betteln sich da ja am meisten und Rolex, die haben dann schon eine Ganggenauigkeit, die einfach hervorragend ist. Also das ist schon erstaunlich. Dann kommt der Kunde rein und sagt, ja, ich habe die Uhr jetzt an und die geht jetzt innerhalb von 3 Monaten 2 Sekunden Differenz. Das ist richtig stark für eine mechanische Uhr.
Fasziniert mich bei der übrigens auch. Die hat eine Ganggenauigkeit, das ist völlig verrückt. Also ich habe die, glaube ich, einmal gestellt, seit ich bei dir aus dem Laden raus bin und seitdem läuft die und ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich müsste so mal genau schauen, aber das ist echt lächerlich.
Ja, also, das ist natürlich der Anspruch auch von heute und dafür muss man natürlich dann schon einiges ändern halt. Also da kann man dann nicht mehr die Stahlspirale aus den 70er Jahren nehmen, das geht nicht.
Kannst du dich denn noch erinnern, für welche Uhr du das erste Mal so ein bisschen mehr Geld für dich ganz persönlich ausgegeben hast? Was war denn so dein erstes eigenes Sammlerstück sozusagen?
Also meine erste Uhr, die ich gekauft habe, das war eine GMT 2. Ich habe mir die, das war glaube ich 92, 93, und 93 glaube ich war es. Und ich habe mir die Kataloge mal gewählt und da waren diese 3 Uhren mit den 3 verschiedenen Netten, GMT 1, GMT 2 in Stahl und dann ging man zum Uhr, damals Uhren rüber und hat sich die Nase platt gedrückt. Die Schwelle da reinzugehen, viel zu groß, würde man niemals reingehen, also damals. Und und dann habe ich halt über meinen Arbeitskollegen damals, der hat mir dann eine neue GMT besorgt.
Ich habe eine lustige GMT-Geschichte tatsächlich, weil ich habe vor fast 10 Jahren jetzt mir auch eine GMT Master 2 gekauft und habe tatsächlich einfach, also das war die mit den Polished Links und dem schwarzen Bezel und dem schwarzen Ziffernblatt. Und die ja inzwischen auch discontinued ist, beziehungsweise jetzt gibt es sie ja mit leicht grauem Ziffernblatt, so ähnlich fast wieder. Aber ich damals, naiv wie ich war, nehme meinen Telefonhörer in die Hand und rufe bei der Rolex-Boutique an am Max-Josef-Platz und frage ganz naiv nach, habt ihr eine da? Und der am anderen Ende meinte, ja, eine hätten wir da. Dann habe ich gemeint, okay, dann steige ich jetzt ins Taxi, komm vorbei und hol die ab. Mhm. Und genau so habe ich die damals bekommen.
Ja, das ist
ohne Warteliste selten, ja. Und Co. Ja, genau, da hatte ich ausnahmsweise mal Glück oder war einfach naiv genug. Es gibt ja viele Mythen darum oder ganz viele Expertenmeinungen darüber, wie man mit seinen Uhren umgehen sollte, wenn man sie denn mal dann hat. Da gibt es Leute, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, man sollte die eigentlich alle 2 Jahre zur Revision bringen. Dann gibt es welche, die sagen, mach die Uhr bloß nicht auf, solange sie die Zeit hält. Wo ist denn da die Wahrheit irgendwo dazwischen? Was würdest du empfehlen?
Also wir empfehlen ganz klar, nichts machen, bevor es nicht nötig ist. Und wir haben ja bei uns, also unser Portfolio ist ja von bis. Ob das jetzt die alte Taschenuhr ist, bis ganz neu, haben wir ja alles. Und in dem Vintage-Bereich bewertet man die Uhren ja nach Zustand. Und gerade im Armbanduhrenbereich. Und letztendlich der Zustand, dieser unpolierte Zustand, den man heute haben möchte, mit den allen Originalen, Originalzeiger, Ziffern, alles unberührt, das hat man nur bei den Uhren, die ja heute den Höchstpreis bringen. Ja, das ist ja, da geht die Schere ja so weit auseinander und immer mehr, dass die Leute für den perfekten Zustand einen großen Wert zahlen möchten, bereit sind. Und für mittlere Qualität, das fällt dann richtig runter. Und das ist aber nur bei den Uhren, die nicht alle 2 Jahre im Service waren, die nicht immer sofort zum Uhrmacher hier, schau mal nach, ich habe die jetzt 5 Jahre, habe nichts gemacht. Um Gottes Willen. Also wir haben ja, und dann haben wir ja dann zum Teil New Old Stock Uhren, die wir dann zum Beispiel dann Jubiläumsuhren, Patek Philippe gab es Ende 90er, Ende der 80er Jahre gab es die Jumping Hour und dann noch so eine Offiziers- oder Limitiert. Und da habe ich mal so ein paar Uhren gekauft von einem Sammler, der die damals einfach gekauft hat, weggelegt hat und dann 30 Jahre später lagen die bei mir auf dem Tisch und dann war ich wahrscheinlich der Erste, der sie aufgezogen hat und die haben wir auf die Zeitwaage gelegt, wir haben ein perfektes Gangbild abgelegt. Vielleicht läuft die dann nicht dann ewig, muss dann wirklich mal geserviced werden, aber da würde ich mit der Generation nichts machen. Man hat natürlich bei anderen Uhren, wenn man jetzt bei Lange zum Beispiel, ja, da ist es dann schon mal so, dann die braucht natürlich, um dieses Großsatzen zu schalten, schon eine perfekte Schmierung. Wenn das nicht dann 100% stimmt, dann muss man es halt dann überholen. Oder FP Journe zum Beispiel. FP Journe ist, ich habe jede Uhr, die ich von FP Journe verkauft habe, die habe ich auch eingeschickt. Weil die laufen so minutiös mit Kraft, das, ich weiß, ich kann es ja auch nicht erklären, aber es ist, die muss dann in den Service und dann geht's wieder. Also da ist es, aber wenn die Uhr läuft, dann ist alles in Ordnung. Und die geht nicht kaputt, nur weil man sie nicht geserviced hat.
Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, er oder sie möchte sich mal eine Uhr kaufen, die vernünftig ist und die auch lange hält und möchte vielleicht nicht absurd viel Geld dafür ausgeben, wobei absurd ja immer im Auge des Betrachters und je nach Uhr, aber hast du sowas wie einen Geheimtipp, wo du sagen würdest, das ist eigentlich eine Marke oder auch ein Modell, wo man heute echt was Tolles bekommt für sein Geld, wo du auch als aus Uhrmachersicht sagen würdest, die Qualität ist einfach richtig gut?
Ja, Geheimtipp gibt es ja heutzutage nicht mehr. Also das ist, wüsste ich jetzt nicht, was da irgendwo noch schlummert, was man da nennen könnte. Aber es gibt natürlich dann schon Uhren, die einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und ob das jetzt ein Tudor ist oder Sinn zum Beispiel, Omega, das muss man immer dann aufs Modell dann schauen und davon abhängig machen. Und da muss man immer, finde ich, dann auch schauen, was will man haben? Will man eher so eine schlichte haben oder ein bisschen mit Funktionen, Stahl, welches Material und welches Budget hat man? Und da findet man immer etwas, was dann auch passt. Und klar, es hat sich, muss man leider auch immer sagen, ich finde jetzt zum Beispiel bei Rolex ist es immer die Uhr, die, wo wir jetzt einfach so vom, aus der, vom Uhrmacherischen her, das sind jetzt nicht die schönsten, dekorativsten Werke, aber die machen genau das, was sie halt sollen. Und da von allen muss man sagen, am besten.
Das Schlimmste, was ihr für mich ja irgendwann mal machen konntet, ist, dass ihr diese App entwickelt habt und man da die ganze Zeit in euren Shop geht. Und was noch viel schlimmer ist, ist übrigens euer Instagram-Kanal, wenn man das mal direkt in einem Aufwasch sagen kann, weil man da nämlich die ganze Zeit so einen Kaufdrang hat und sagt, man müsste jetzt eigentlich auch mal wieder vorbeischauen. Aber ihr habt ja wahnsinnig viele Uhren da. Es ist ein riesiges Sortiment sozusagen und man bekommt ja, ich würde jetzt mal sagen, fast alles bei euch. Was sind denn so Sachen, bei denen dein Herz wirklich nochmal so richtig höher schlägt, wenn jetzt jemand reinkommt und dir was auf den Tisch legt, wo du danach sagst, das ist jetzt mal wirklich wieder was Besonderes gewesen, das habe ich so oft noch nicht gehabt. Gibt's da, hast du da so ein paar Beispiele im Kopf aus der letzten Zeit?
Also grundsätzlich ist es immer dann bei mir so die älteren Sachen im Vintage-Bereich und dann die quasi so ohne, also die noch nie auf dem Markt waren und vom Zustand her unberührt, das ist das, was einen dann schon abholt halt. Und neulich, also ich kann das gar nicht auf eine Uhr, Marke, Modell beziehen. Da kann ich vieles abholen. Ich habe da mal so einen alten Longines-Krone, den habe ich dann Internet gekauft und das Bild war so schlecht und ich hatte da schon ein komisches Gefühl, aber habe es dann doch gemacht. Und dann liegt dann vor mir ein alter gelb-goldener Übergröße Longines-Krone mit dem 13ZN-Werk und dann schwarzes Zifferblatt und signiert Bale für Basel. Und das ist einfach, da gehe ich auch nicht knie, weil es einfach eine wunderschöne Uhr ist, die man einfach selten hat, wenn man eine alte Daytona dann bekommt. Und klar, und dann sind es natürlich auch manchmal Sachen halt, die ich habe da mal so einen Platin Nautilus gekauft und das ist dann schon da hat man dann nur im Kopf, dass man die Uhr im Laden halten möchte, weil das ist einfach was Besonderes und was man auch noch nicht gehabt hat.
Gibt es da eigentlich wirklich so Momente, wo du sagst, nee, die kommt ganz sicher nicht in den Verkauf, die will ich für mich selber haben?
Ja, das ist natürlich das schwierigste Thema für mich letztendlich, weil ich natürlich am liebsten alles in meinem eigenen privaten Safe haben wollte. Aber das ist ja so, dass wir wir leben natürlich davon, dass wir halt natürlich den Uhren handeln und anbieten und kaufen und verkaufen und dafür braucht man halt Geld. Und wenn die besondere tolle Uhr auf den kommt und angeboten wird, man kann es nicht kaufen, man kann nicht die Möglichkeit hat, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und jetzt gar nicht mal, es geht sich ja gar nicht um Gewinn und dass man da der Gier nach muss ich unbedingt noch mehr, sondern es ist einfach die Uhr dann zu haben. Aber es ist einfach was Besonderes, Schönes ist. Und deswegen muss man da, kann ich letztendlich auch nicht sagen, hier, ich tue das und das und das zur Seite halt. Das ist dann alles, dann irgendwann muss man es wieder auf den Tisch legen, wenn man ja dann wieder weitergeht. Und das Problem ist natürlich dann auch, dass die Preise über die ganzen Jahre immer gestiegen sind. Und das heißt, dass man seinen Möglichkeiten, die man hat, ja immer irgendwie aufbessern muss. Weil wenn man eine Daytona, eine Handaufzug, der damals für 20.000 Euro gekauft hat und jetzt will man eine schöne kaufen, muss man 80.000 Euro plus minus bezahlen. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig, da natürlich auch finanziell immer wieder aufzustocken halt. Also deswegen kann man, wenn ich jetzt was Besonderes, Gutes, Wahnsinns, Tolles habe, dann kann ich mich daran freuen, aber ich muss dann irgendwann, muss man dann wieder hingehen und sagen, ich bringe sie in den Markt, weil der Laden muss ja weitergehen. Also ich würde, wenn manche Kunden mich fragen, so, ja, was würden Sie denn, sondern ich würde, also die Hälfte meiner Website würde ich in Safe tun. Das ist einfach, ob ich jetzt ein 5970 Platin, 3970 oder also wunderschöne Uhren, die irgendwie alle eine Geschichte haben aber das geht halt nicht. Also der Wirt kann ja nicht zum besten Gast werden. Also
das wäre teuer, ja, in jedem Fall. Du hast gerade schon gesagt, also manchmal findest du auch Uhren online, dann gibt es natürlich Leute, die zu euch in den Laden kommen, die Uhren anbieten. Gibt es noch andere Wege, wo ihr die Uhren herbezieht? Weil ihr habt ja ein, da kommt ja so viel Neues rein. Das ist wahrscheinlich ja nicht nur von Leuten, die zu euch kommen.
Ja, also man hat natürlich so ein Netz aufgebaut über die Jahre. Also früher war es ja schon so, dass da bin ich noch viel mehr gereist und auch natürlich auch viel mehr online gesucht. Aber dadurch, dass natürlich der Markt viel, viel transparenter geworden ist, ist es natürlich und möglicher geworden ist. Und der Besitzer einer besonderen Uhr muss ja, der kann ja relativ schnell analysieren, was hat er, was bringt es und wo kann es verkaufen. So. Deswegen kommt immer mehr und mehr letztendlich dann auch in so Geschäfte wie meine einer. Und die sind nicht mehr gezwungen, halt die irgendwo auf eBay oder irgendwie in den Anzeigen oder Kron24 die anzubieten, sondern können direkt sich Angebote einholen. Und das war natürlich früher anders. Früher, da ist der Kunde dann, der Käufer dann zu denen gekommen. Und das hat sich halt gedreht. Und das macht natürlich jetzt auch das Einkaufen natürlich auch schwieriger, weil man natürlich dann auch immer weiß, man hat immer einen Mitbewerber, der natürlich auch bietet. Aber so über die Jahre hat man natürlich dann da auch ein Netz aufgebaut, auch international, wo man dann natürlich auch Händler kennt, die vielleicht der eine dann mehr Vintage macht und diese neuen Sachen, die er hat, nicht vermarkten will, und die kriegen wieder ein Angebot. Und andersrum dann natürlich auch. Der eine macht nur neue Sachen und wenn da irgendwelche alten Sachen dann rankommen, mit denen er jetzt anfangen kann, nicht, das ist ja auch nicht so einfach, so eine alte Uhr zu verkaufen halt. Also da muss ja vieles dann stimmen, muss man auch erklären und so, und das wollen manche halt nicht. Und dann kriegen wir das halt dann angeboten. Aber das hat mittlerweile eine Dynamik angenommen, dass wir jetzt natürlich schauen wir auch in Auktionen, aber das ist letztendlich immer schwierig, weil dann ist die Uhr natürlich eh auf dem Markt und jeder weiß den Preis, und der Preis ist nicht günstig für uns, weil wir natürlich immer mit Aufgeld und Einfuhrzoll und allem muss die so günstig sein. Das ist zu viel Arbeit, und da kriegen wir einfach auch zu viel angeboten, als dass wir das einfach nicht machen müssen halt.
Wenn uns jetzt Leute zuhören, die sogar keine Idee von so einem mechanischen Werk haben, wenn wir da vielleicht nochmal so ein bisschen reingehen, und ich bin da ja auch, also fern davon, auch nur ansatzweise zu verstehen, warum die Uhr jetzt die Zeit so genau anzeigt, wie sie anzeigt und das in der Woche immer noch tut. Wenn du so ein Werk zerlegst, das sind ja unfassbar viele Teile. Gibt es da so eine Zeit, wo du sagen würdest, so lang brauche ich ungefähr, um die einmal zu zerlegen, anzuschauen und wieder zusammenzubauen? Oder also nur damit man mal so ein Gefühl dafür hat, wie viel Arbeit dann da eigentlich auch drin steckt.
Ja, letztendlich ist es natürlich, das ist ja sehr viele Schritte halt, die da gemacht werden. Und das Zerlegen, Reinigen, Zusammenbauen ist natürlich, wenn man das nur das halt in Zeit sieht, kann das ein paar Stunden sein. Aber das ist natürlich, dass man halt dann letztendlich, dann wird erst die Uhr zerlegt, dann wird eine Fehleranalyse gemacht, dann wird geschaut, was muss man machen, muss man irgendwelche Zapfen polieren, Teile ersetzen, dann wird es halt dann gereinigt, zusammengesetzt beim Chronographen. Kann das, wenn das eine perfekte Uhr ist, die einfach nur frisches Öl braucht, frisches Wetter, dann kann das sehr schnell gehen. Aber sobald natürlich dann irgendwo ein Problem ist, zum Beispiel eine Unruhe, wenn da jetzt die nicht genau geht, man muss die Unruhe regulieren, dann kann man einen halben Tag nur daran sitzen, die Uhr zu regulieren. Weil ja auch früher der bestbezahlteste Job bei den Herstellern, die Leute, die Uhr eingestellt haben, die Unruhe eingestellt haben, dass sie genau geht. Deswegen ist es schwer, das da pauschal zu sagen. Und dann hat man die Uhr dann fertig, dann wird es kontrolliert, dann wird es wieder eingeschaltet. Wenn man eine Uhr einschaltet zum Beispiel, dann setzt man das Zifferblatt drauf, die Zeiger drauf. Und dann muss man natürlich schauen, dass das alles 100% sauber ist. Und dann findet man immer irgendwo doch noch einen kleinen Staubkorn. Und dann kann man da wiederum sich auch wieder halbe Stunde, Stunde nur bis zusammenbauen, dann das Einschalten, das Gehäuse drüber setzen über das Zifferblatt. Also das sind so viele Faktoren, die einfach nicht kalkulierbar sind. Und am Ende hast du halt dann für so eine Uhr einen ganzen Tag dann irgendwie verbraucht, um ein perfektes Ergebnis dann darzustellen.
Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dafür die meisten Uhrenmodelle dann sowas wie einen Plan? Oder ist das wirklich so, du schaust dir die Uhr an, siehst, wie da alles so zusammenhängt und baust es dann auch wieder so zusammen, oder wie?
Naja, also das ist so die, also ich würde mal sagen, ich bin so ein bisschen Uhrmacher der älteren Generation, und deswegen kenne ich mich bei den Älteren auch dann mehr aus. Und da ist es halt so, da brauchst du keinen Plan. Da machst du, weil das ist aufgebaut worden nach, ich sag mal, nach uhrmacherischen Standard. Und das erklärt sich, wenn man das einmal inne hat, von selber. Ob man jetzt eine Taschenuhr hat oder eine alte Patek oder ewige Kalender, Chronograph, Minutenbezogen, das kann man, wenn man es dann einmal weiß, wie es funktioniert, muss man natürlich schon das gut können, kann man es machen. Bei den neuen zum Beispiel, da braucht man den Plan. Also wenn ich jetzt so ein Patek 5960, also diesen das erste Werk von Patek mit Automatik, Chronograph, Jahreskalender, was sie ja selber hergestellt haben, der erste Chronograph, den sie selber gemacht haben, da ist es ja komplett anders. Da ist ja, da kann ja der zentrale Sekundenzeiger, der Stoppzeiger immer mitlaufen, ohne Kraftfluss zu haben. Und das ist das Rad, was da drin ist, ist so doppelt aufgelegt, da geht dann so eine Schere rein, kann ich nicht reparieren, ohne ich brauche halt den Plan dafür. Und den kriegt man natürlich nicht. Deswegen muss man da den neueren Sachen halt, das kann man machen, kann man probieren, aber da ist man letztendlich gezwungen, die einzuschicken halt. Und da braucht man dann schon einfach einen Plan, weil lange zum Beispiel eben Kalender oder so, das geht, kein Thema, aber es sind dann schon so neuere Versionen und Abläufe, die sind halt einfach nicht mehr so, wie man es früher gemacht hat und vielleicht aus Ingenieurssicht konstruiert worden. Und da braucht man diesen Plan halt. Da braucht man den Plan, wie man es zerlegt. Und man braucht auch natürlich auch den Schmierplan halt, wie was geschmiert werden muss. Denn bei der einen Stelle muss ein Tropfen Öl hin, bei der anderen nicht. Und nach meinem alten Verständnis würde ich das genau andersrum machen halt. Wenn man da einen Tropfen Öl reinmacht, dann schmiert es und dann geht halt der Sekundenzeiger dann doch nicht weiter. Also das ist dann schon eine andere Art, wie man halt dann Uhren baut. Und da muss man dann auch die Unterweisung haben.
Wie ist das denn eigentlich mit Ersatzteilen? Also ich könnte mir vorstellen, ihr habt ja viele Vintage-Modelle, auch viele alte Modelle. Wenn ihr die aufmacht und ihr seht, Mist, da müssen wir irgendwie dann doch einen Teil austauschen oder so. Ich könnte mir jetzt vorstellen, die bekommt man wahrscheinlich jetzt nicht von der Stange irgendwo herbestellt. Wie geht ihr da vor?
Ja, natürlich. Oder ich habe immer Ersatzteile gekauft, wenn es irgendwie möglich war, auf Vorrat. Und deswegen haben wir da schon einen Stock und kriegen auch hier und da dann Ersatzteile. Aber es ist natürlich schwierig. Und wir haben die Möglichkeiten, aber wir müssen dann natürlich auch abwägen halt. Und deswegen können wir dann auch nicht alles selber machen, müssen es dann auch einschicken. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich nicht mit Ersatzteilen beliefert werden. Und das ist einfach bei der Uhrmacherei, die Firmen, die haben da, die müssen es nicht machen. Also es gab ja mal bei den Auto, in der Autoindustrie ja mal ein Gerichtsurteil, dass die halt den Zulieferern auch die Ersatzteile liefern müssen. Das gibt es irgendwie bei der Uhrmacherei nicht. Und wir versuchen auch unsere Zertifizierung, wir haben Omega-Zertifizierung und versuchen da auch immer mehr zu machen halt, aber wir sind da blockiert. Also wir würden viel mehr machen. Aber dann sagen die halt, nee, sie sind ja kein offizieller, also das ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass wir handeln mit den Uhren, dass wir den Handel betreiben und da sind wir halt einfach außen vor. Wenn wir jetzt nur in der Werkstatt wären, dann hätten wir andere Möglichkeiten, dann kriegen wir auch mehr Zertifizierung. Aber dadurch, dass wir mit den Uhren handeln, sind wir denen da irgendwie ein Dorn im Auge.
Aber weil du sagst einschicken, das heißt, wenn ich jetzt so eine, keine Ahnung, wenn wir jetzt die Bubble Bag zum Beispiel als Beispiel nehmen und irgendwas wäre an der Uhr und ihr hättet keine Ersatzteile oder auch sonst hätte keiner welche und man würde die zu Rolex einschicken, würden die dann tatsächlich an diesem uralten Modell auch noch was machen oder könnten die überhaupt?
Also bei deiner Bubble Bag zum Beispiel, das ist jetzt so, je älter, desto besser für uns, also da umso mehr haben wir dann auch die Teile und kann man auch bekommen und die würden wir immer bei uns im Hause reparieren. Wenn man die jetzt zu Rolex einschickt, dann wird die ins Vintage-Department, in ein Restaurationsdepartment dann geschickt, in Genf. Und dann dann kostet der Kostenvoranschlag etwas über 1000 Schweizer Franken. Und dann kommt halt ein Kostenvoranschlag, der ja wahrscheinlich doppelt so viel ist, wie was du mal gezahlt hast halt. Das lassen sie sich dann bezahlen, weil natürlich dann sagen, es kann keiner mehr, hat die Ersatzteile mehr. Aber auch bei so einer Daytona zum Beispiel, das lassen die sich dann einfach bezahlen.
Gibt es denn bei dir noch irgendwie sowas wie eine, also ich nenne das ja immer ganz gern so eine Holy Grail Watch, die man irgendwie unbedingt mal irgendwie haben wollen würde? Hast du sowas überhaupt noch? Also ich könnte mir vorstellen, du hast ja gefühlt so jedes Modell mal zumindest in der Hand gehabt inzwischen.
Ja, aber ich hatte das ehrlich gesagt nie. Weil ich einfach dazu, weil ich zu viele Sachen mag. Also das ist, ich kann auch alte Taschen oder Arme, egal. Also das ist, und da gibt es halt jetzt keinen Holy Grail. Ich freue mich schon bei manchen Sachen, dass ich die endlich mal selber habe. Halt. Also ich habe dann zum Beispiel mal so einen alten Stahlchronographen Patek gekauft und das hat damals auch mich ziemlich angestrengt finanziell, das irgendwie hinzubekommen. Und das sind natürlich dann auch so Sachen, die da denkt man nicht mehr kaufmännisch, sondern man will es einfach nur haben. Da ist man mehr der Sammler dann ist es vielleicht nicht so schlau halt, die zum hohen Preis zu kaufen, was dann vielleicht auch mehr blockiert, aber man will es einfach haben halt. Und das gibt es natürlich dann schon.
Gibt es heutzutage eigentlich noch so Leute, die zu dir in den Laden kommen, die auf irgendeinem Weg zu einer Uhr gekommen sind, weil sie sie geerbt haben, geschenkt bekommen haben, gefunden haben in irgendeiner Wohnung, bei irgendeiner Wohnungsauflösung oder wie auch immer, die eigentlich so gar kein Gefühl dafür haben, was sie da für ein Schätzchen gefunden haben und dann ganz überrascht sind, wenn du sie quasi aufklärst?
Ja, das gab es früher sicherlich mehr. Aber heutzutage halt
findet man ja alles online.
Ja, du findest ja alles online. Also es kommt natürlich immer seltener vor. Was natürlich schon manchmal Leute überrascht halt, wenn man halt dann eine Uhr hat, die im Detail halt speziell ist. Ja, dann ist es, also ich vielleicht habe jetzt da keinen, also vielleicht noch ein alter Longines-Chrono oder so, wo man halt dann auf einmal dann ein Gebot abgibt, was natürlich eigentlich, womit die nicht rechnen, weil sie haben schon recherchiert, aber sie kennen natürlich nicht den Markt im Detail. Und wenn man dann so ein besonderes Merkmal hat, ob das jetzt eine Legierung ist, ob das jetzt Rotgold oder Stahl, was auch immer, dann, das ist dann schon etwas, was natürlich dann ab und zu mal vorkommt und die Leute total überrascht, wenn man sagt, wieso so viel? Aber es gibt natürlich auch die Funde, wo die Leute einfach so ein aus der Schublade raus, das einem so auf die Theke knallen, in einen Gefrierbeutel drin und auf einmal findet man da eine alte erste Serie Heuer Ottavia. Also das gab es natürlich auch, aber mittlerweile nicht mehr so häufig.
Aber ich merke schon, die Faszination geht dir nicht aus und die Uhren, die dir angeboten werden, auch nicht. Insofern bleibt es ja auf jeden Fall spannend. Und ja, ich werde sicherlich auch noch ein paar Mal bei dir vorbeikommen und ein bisschen Geld loswerden. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier bei mir warst und wir mal so ein bisschen über diese ganze Faszination Uhr sprechen konnten und was damit so alles zusammenhängt. Danke dir.
Ja, ich danke dir. Hat mich gefreut.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.